Direkt aus Europa, Nummer 396, Seite B.
Deutschlandradio Kultur.
Ich bin Elmar. Kakadu, was hast du da alles reingemischt? Mangosaft, Zitrone, Honig, Kokosmilch? Das schmeckt prima. Und außerdem müssen wir ja ständig aufs Klo, wenn wir so weiter trinken.
Du hast ein psychologisches Problem.
Nee, Kakadu, ich habe kein psychologisches Problem, aber meine Blase platzt gleich und das ist kein schönes Gefühl.
Wenn man auf Toilette muss, ist es ein sehr durchdringendes Gefühl.
Tja, und das kennen alle, Erwachsene, Kinder und Babys. Aber warum können es Babys nicht steuern und Erwachsene in der Regel schon? Und was passiert da eigentlich im Körper? Das erfahrt ihr heute. Darf man lügen? Um diese Frage geht's heute in unserer philosophischen Frühlingsakademie.
Ich finde, man hat, wenn es keine schlimmen Lügen sind, die Menschen Schaden zurichten, dann, finde ich, hat man die Erlaubnis, so oft man will, zu lügen.
Also jemand, der garantiert nicht lügt, das ist Kati aus der Kakadu-Nachrichtenredaktion.
Annuncio vobis. Gaudium meinum.
Ich verkündige euch große Freude.
Abemus papam.
Wir haben einen Papst. Gestern Abend um kurz nach 7 war es soweit. Weißer Rauch stieg auf über den Petersplatz in Rom. Das Zeichen, dass die Kardinäle einen neuen Papst gewählt hatten. Franziskus der Erste heißt er. Und Philipp Gessler stellt ihn euch vor.
Der neue Papst, also das neue Oberhaupt der katholischen Kirche mit ihren 1,2 Milliarden Gläubigen, ist Jorge Mario Bergoglio. Er kommt aus Argentinien, aus Südamerika also. Er selbst hat gestern auf dem Petersplatz in Rom gesagt, er kommt vom Ende der Welt. Aber das war nur ein kleiner Witz. Jeder neue Papst darf sich einen neuen Namen wählen, einen Papstnamen. Jorge Mario Bergoglio nennt sich Franziskus. Das ist ein Zeichen, denn Franziskus, das war ein ganz besonderer Heiliger der katholischen Kirche, der vor etwa 800 Jahren gelebt hat. Er hat Gott geliebt, die Natur und die Tiere, aber vor allem die armen Menschen. Franziskus war ein Mönch, der wie ein Bettler gelebt hat.
Der Wind weht heute kalt aus Ost, der Tiger fühlt im Fell den Frost.
Danke, Kati und Athena, für die Nachrichten. Pipi machen müssen Babys, große Kinder und Erwachsene auch. In der Regel geht man dazu auf die Toilette. Aber warum machen kleine Kinder in die Hose, große aber nicht? Babette Braun wollte das ganz genau wissen und hat gemeinsam mit Johanna und Noah nach Antworten gesucht. Dabei haben sie erstmal erfahren, dass Pipi in unseren Nieren entsteht, wenn unser Blut gereinigt wird.
Das sind Abfallstoffe, die irgendwo im Wasser gelöst ausgeschieden werden müssen, die wir nicht mehr brauchen. Und die fließen dann über die Niere zum Sammeln in die Harnblase, damit wir nicht dauernd irgendwie tröpfeln.
Sondern ab und zu auf die Toilette gehen und Pipi machen, erklärt Professor Schroth. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik in Frankfurt-Höchst. Bei der Frage, wie oft man denn nun eigentlich am Tag Pipi machen muss, sind sich Noah und Johanna nicht sicher.
Es ist eigentlich unterschiedlich. Bei manchen Kindern ist es öfters und manchmal nicht. Ich habe ein Mädchen in meiner Klasse, sie geht 15 Mal auf die Toilette und ich gehe zum Beispiel jetzt nur 3 Mal auf die Toilette.
Ich glaube, das kommt immer danach, wie viel das Kind trinkt.
Große Fragen, schwierige Antworten. Kakadus philosophische Frühlingsakademie. Nachdenken über lebenswichtige Fragen. Heute Wahrheit. Was ist das?
Man sollte eigentlich fast immer die Wahrheit sagen. Nur wenn es jetzt halt mal so eine richtige Notlüge ist, irgendwie.
Kleine Notlügen sind ganz in Ordnung, meinen viele der Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-von-Humboldt-Schule in Berlin bei einer kurzen Meinungsumfrage, ob man lügen darf oder nicht.
Es ist ja auch schon so. Wir befinden schon in einer Welt, wo Leute also dauernd lügen. Anfangen mit, wie geht's dir, bis zum Politikprogramm, was die Politiker dann manchmal nicht einhalten.
Jeder lügt täglich. Wie geht's dir? Mir geht's gut, obwohl es einem vielleicht gar nicht so gut geht.
Wenn man schon so in dieser Welt ist, dann hat man schon das Recht zu lügen.
Gehört die alltägliche Lüge zu unserem Leben? Haben wir uns schon so sehr an sie gewöhnt, dass wir es oft gar nicht mehr bemerken, wenn sie uns über die Lippen kommt?
Wieso wir lügen? Wahrscheinlich machen es viele Leute aus verschiedenen Gründen. Man sagt nicht das, was man eigentlich denkt, weil man möchte sich nicht preisgeben, man möchte nicht verraten, was man eigentlich jetzt gerade denkt.
Man lügt vielleicht, um was als andere zu sein.
Das hat ja auch manchmal mit Angeben ein bisschen zu tun.
Manchmal lügt man auch aus Angst, dass man Ärger bekommt.
Manchmal ist es eben schwer, zur eigenen Meinung und zu den eigenen Wünschen zu stehen. Da ist eine Lüge ganz bequem, im ersten Moment jedenfalls.
Wenn man zum Beispiel irgendwas machen muss, was man nicht machen will, dann denkt man sich irgendwas aus, damit man es nicht machen muss. Das würde ich vielleicht auch machen, aber eigentlich finde ich es auch nicht richtig. Ich finde, man sollte sagen, dass man es wirklich nicht machen will und das muss dann der andere auch verstehen, finde ich. Aber eigentlich, glaube ich, ist es auch ein bisschen kompliziert, das einfach so zu sagen.
Es tut mir echt leid, dass ich zu spät bin, aber du, der Bus kam wieder nicht.
Wir versprechen, ab 2014 wird es in allen Schulen gesundes und abwechslungsreiches Schulessen geben.
Ach, wissen Sie, es tut mir leid, meine Kinder sind krank, ich kann heute nicht kommen.
Oh, ich habe meine Hausaufgaben auf dem Küchentisch vergessen, aber ich habe sie schon gemacht.
Mit solchen Fragen beschäftigen sich Philosophen. Frauke Hildebrand ist Philosophin und sie beantwortet diese Frage ganz klar und eindeutig.
Wir lügen, das stimmt, wir lügen oft. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist zu lügen. Und ich glaube, dass es schon sehr in Ordnung ist zu sagen, man darf nicht lügen. Da gibt es den Philosophen Kant, Immanuel Kant, der war da ganz rigoros. Der hat gesagt, man darf nicht lügen. Nicht mal, wenn ein Mörder an die Tür klopft und sagt, ist derjenige, den ich hier umbringen will, ist der jetzt hier versteckt? Selbst dann darf man nicht sagen, nein, der ist nicht hier.
Selbst in so einem Fall darf man keine Notlüge verwenden? Frauke Hildebrands Antwort, besser gesagt, die des großen Philosophen Immanuel Kant, macht wütend.
Was ist seine Idee dahinter? Dass er sich überlegt hat, immer wieder, was ist gut und was ist schlecht in dieser Welt. Und eins, was die Welt wirklich ganz ungut und schlecht für jeden Einzelnen macht, ist das viele Gelüge. Dass man nicht weiß, ob der andere die Wahrheit sagt oder nicht.
Es macht uns alle unsicher, ergänzt Frauke Hildebrand, wenn wir ständig die Lüge mit einplanen müssen. Das menschliche Miteinander steht damit auf wackligen Füßen.
Man traut dann dem anderen nicht mehr, wenn man schon so ein bisschen weiß, dass der lügt.
Dann verlieren die Leute dein Vertrauen und wenn dann mal was wirklich Wichtiges ist, dann glauben sie es dir nicht.
Ich habe gerade an mein Fotoalbum gedacht, da habe ich zum Beispiel, meine Mama ist nicht mehr mit meinem Papa zusammen, sondern mit einem anderen Mann. Und der hat mich jetzt adoptiert, aber dann sehe ich zum Beispiel meinen Papa und dann denke ich zum Beispiel an meine Geburt oder so. Und ich finde, das ist wichtig, dass man irgendwie sowas weiß.
Rita ist froh, dass sie ihrer Mutter vertrauen kann und dass sie ihr erzählt, wer ihr leiblicher Papa ist. Und gerade dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, dass man dem anderen vertrauen kann und nicht rätseln muss, ob einem die Wahrheit gesagt wird oder nicht. Und auch wenn eine Notlüge, um Kant einmal zu widersprechen, in extremen und bedrohlichen Situationen sicher erlaubt ist, sollten wir uns nicht an sie gewöhnen.
So ist das mit der Philosophie. Anders als die Mathematik sucht sie noch nach den richtigen Antworten und stellt dabei immer neue Fragen. Auch im Beispiel mit der Wahrheit gibt es viele Fragen zum Weiterdenken.
Kommt die Wahrheit immer ans Licht?
Machen Notlügen das Leben leichter?
Können Tiere lügen?
Also unser Kakadu, der lügt natürlich nie, ungelogen. Das war der zweite Teil unserer philosophischen Frühlingsakademie von Regina Voss. Ich bin Elmar und sag Tschüss für heute.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr. Im Süden und an der Küste sinken die Temperaturen auf +2 bis -3 Grad, sonst auf -2 bis -7 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Das ist genauso wie bei den Menschen. Sie haben alle ein bisschen Nuance, irgendwas anderes. Das Ohr ist ein bisschen länger oder die Farbe ist etwas heller oder dunkler oder... Sie haben alle, jeder so einen eigenen Gesichtsausdruck. Da muss man sie aber ganz schön reingucken.
Der Kopf der Herde, unterwegs mit Schäfern. Feature von Christiane Seiler.
Ein Anruf. Kutznick.
Knut Kutznick ist Wanderschäfer.
Da, wo die Herde ist, da bin ich gerade. Also wenn meine Herde in Berlin steht, dann bin ich alt in Berlin. Bedingt mit den Schlafen zu Hause, ja, wird das eine Bequemlichkeitssache. Ich bin aber trotzdem mit dem Herzen immer bei meinen Schafen. Immer.
Über Nacht stand seine Herde am Rand einer Siedlung, in einem weiten Pferch aus transportablem Elektrozaun. Ein grauer, nieseliger Morgen zieht auf. Der Winter geht zu Ende.
Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich aufstehe, und das Letzte, woran ich denke, wenn ich ins Bett gehe. Ohne mich ist die Herde nicht wirklich handlungsfähig. Ich bin derjenige, der sie leitet, der sie führt und der einen Plan haben muss. Hat der Schäfer keinen Plan, jetzt den Schafen echt schlecht. Hör mal, komm!
Der Schäfermeister trägt Wanderschuhe, feste Arbeitskleidung und einen Schäferstab. Wie sieht er sich? Als Teil der Herde?
Das auf jeden Fall. Aber eben der Kopf. Ich fühle die Herdenbewegung. Das fühle ich schon. Ich merke, wo sie hingehen, wo sie nicht hingehen wollen und wo ich denn einwirken muss.
Wie viele Schafe sind das jetzt so?
Das sind 486. 14 Ziegen und 8 Böcke.
Der Plan für heute? Schafstrieb nach Altlandsberg, 18 Kilometer östlich von Berlin. Knut Kutznick schreitet seiner Herde voran. Hinten sichern sein Angestellter und sein Azubi. Ich halte mit Mühe Schritt. Die zwei getigerten Hütehunde patrouillieren an den Seiten. Die Herde drängt von hinten, aber am Schäfer darf kein Schaf vorbei. Herausforderungen für Hund und Schäfer? Nichts verwüsten, keine Dorfhunde beißen und immer für gute Stimmung sorgen.
Mein Hund beißt nicht, der schluckt nur.
Grünland, Wiesen und Brachen.
Im Prinzip gut. Allerdings muss der Schäfer wissen, auf wessen Territorium er dort weidet und ob er dort weiden darf.
Windkraftanlagen und Hochspannungstrassen.
Gut, weil von Grünland umgeben.
Solarparks.
Schlecht. Schafe dürfen dort nicht grasen.
Biogasanlagen.
Ganz schlecht. In den Anlagen wird auch das Grünzeug von Wiesen verwertet, das früher die Schafe fraßen.
Flächen werden teurer, sowohl zum Kauf als auch zur Pacht. Agrarland ist ein Spekulationsobjekt.
Eigentlich ist es ja wirklich die Frage, wozu ein Schäfer eigenes Land benötigt. Land ist genügend da, was man so abhüten kann.
Klaus Seebürger. Mit dem Schäfermeister aus Preten in Niedersachsen und einer Auszubildenden stehe ich bei seiner Herde am Ostufer der Elbe. Im Rücken die Landstraße, vor uns Wiesen, flaches Land, durchzogen von Entwässerungsgräben. Weit hinten begrenzt ein Deich das Blickfeld.
Wenn die Vegetationsphase zu Ende ist und auf der Fläche, die wir gepachtet haben, nicht mehr genug wächst, dann gehen wir auf Flächen von befreundeten Bauern. Dann hüten wir, wie gesagt, im Herbst auf den Äckern, um die Tiere für den Winter vorzubereiten. Das heißt, ihnen irgendwie ordentlich was anzufüttern, dass sie entweder zu schlachtreifen Lämmern heranwachsen oder sich für den schweren Winter eine Fettschicht anfressen. Das ist dann natürlich bei diesen energiereicheren Futter dann möglich. Und wir ziehen immer mit dem Futter mit, beziehungsweise immer dem Futter hinterher.
1949 gab es in der Bundesrepublik 2,5 Millionen Schafe. 1970 war der historische Tiefstand von 800.000 Tieren erreicht. Im Verlauf der 70er Jahre nahm die Zahl der Schafe langsam wieder zu. Unter anderem dank der muslimischen Gastarbeiter, die mehr Lammfleisch verzehrten. Und weil die Erfindung des elektrischen Weidezaunes die Schafhaltung enorm erleichterte.
Zu dieser Zeit begann Klaus Seebürger mit der Schäferei.
Ich habe mit ein paar Leuten irgendwie so ein Landprojekt, Kommune, wie auch immer, in den Ende der 70er gemacht. Und dieses Projekt ist gescheitert. Dann hatte ich aber schon ein paar Schafe und Ziegen, von denen ich mich nicht trennen wollte. Und dann hatte meine ältere Schwester die Idee, mich aus diesem weniger guten Milieu da irgendwie wieder rauszuholen, so als 18-Jähriger oder so. Und hatte Adressen von irgendwelchen Schäfern. Und dann habe ich mich nach der Ausbildung gleich selbstständig gemacht. Und da waren das noch nicht so ganz viele Schafe, vielleicht um die 100 Mutterschafe. die habe ich in diesen 2 Jahren von dem Geld, was ich verdient habe, immer sofort das am Monatsende umgesetzt in ein Schaf. Dann wurden es immer mehr und immer mehr. Und die haben immer schön viel Lämmer gekriegt. Dann wurden es wieder noch mehr. Und da gab es diese Möglichkeit an der Elbe, Hof mit relativ viel Deich und noch ein paar Hektarchen um den Hof rum. Schöne Lage, ganz alleine, weit und breit, kein Haus zu sehen. Und auf der anderen Seite der Bretterzaun der DDR, ne, war alles hell erleuchtet, aber nur von diesem Zaun. Und dann sind wir da hingegangen. Aber es war einfach, das war wirklich ein schweres Leben da. Da waren mehrere Überschwemmungen.
Inzwischen besitzt Klaus Seeburger 5 Herden mit bis zu 1000 Schafen.
Damit hat er einen der größten Betriebe hierzulande. Etwa 2000 Berufsschäfer arbeiten in Deutschland. Die wenigsten von ihnen ziehen noch mit ihren Herden umher.
Seeburgers Schafe werden noch gehütet.
Und wenn dann die Bauern auf den Flächen wieder neue Kulturen ansehen, dann ziehen wir eigentlich so im Spätherbst, frühen Winter, ziehen wir aufs Grünland. Erstmal die Wiesen und später, wenn die Kühe ein bisschen länger runter sind, dann auch das Grünland der Kühe, so wie wir das dürfen. Das ist dann mehr oder weniger die Winterweide.
Auch Knut Kutznick kehrt im März auf sein Pachtland zurück. Die Wiesen liegen in Stallnähe. Anfang April kommt die Schafschur und im Mai werden die Lämmer geboren. Bei einem Ausflug hatte ich die Schäferei Hullerbusch entdeckt. Sie ist umgeben von Wäldern, mageren Wiesen für die Schafkoppeln, Hügeln mit steilen Hängen und tiefen Seen. Urstromland im südlichen Mecklenburg. Hinter einer Hecke, in der Vögel singen, verbergen sich Gemüsegarten, Hühnerhof, Hundezwinger, 2 Ställe und das schöne Wohnhaus mit Schäferladen, in dem Josephine wohnt.
Na, schmeckt's, Sönke? Aha. Also ich bin Josephine Hermühlen, 24 Jahre alt und habe mich entschlossen, Schäferin zu sein. Vor einigen Jahren schon, weil mein Vater das auch war. Ich bin in Potsdam groß geworden. Dann später nochmal 3 Jahre, glaube ich, auch auf dem Land. Und dann bin ich aber wieder nach Potsdam gezogen, weil ich dorthin zurück wollte, alleine. Und bin dann da, also habe ich mich da beschlossen, jetzt gehe ich aufs Internat und mache Abi in Potsdam. Ich war bei Schäferei Seeburger an der Elbe. Das ist ein sehr vielfältiger Betrieb. Das fand ich auch extrem gut, da ist es ja nicht nur ein Schäfer, von dem man lernen kann, sondern sind ja mehrere und mit ganz unterschiedlichen Taktiken irgendwie mit den Tieren umzugehen. Und das fand ich gut, aber leider auch ein bisschen kurz. Es war ja im Prinzip nur ein knappes Jahr, dass ich dort war. Ja, dann ist mein Vater verstorben, der eine Schäferei hat. Und dann bin ich am nächsten Tag gleich hierher mithelfen, weil die Schafe müssen ja versorgt werden und so. Und ich war ja sowieso schon ein bisschen angebildet in Sachen Schafe und Schäferei. Und dann bin ich eben gleich hier geblieben. Ich kam aus dieser Hüteschäferei, wo man den ganzen Tag wirklich bei den Schafen steht und mit denen läuft und mit denen quatscht und denen irgendwas gibt. Und dann kommen die an und bedrängeln einen und so. Und bin ich hierher gekommen und dachte, ich guck mal abends so nach den Schafen schon mal. Bin dann also mehr hingelaufen und die sind sofort von mir geflüchtet. Also sie sind panisch auseinandergerannt und vor mir weg und ich dachte, oh Mann, wie soll ich mit denen arbeiten? Ich habe nicht mal einen richtigen Hund. War erstmal so ein bisschen, na toll, die kommen ja nicht mal. Was sind das für Schafe? Aber zu der Zeit war ich ja eh durch den Tod meines Vaters irgendwie angeschlagen und habe das halt hier irgendwie gemacht. So. War gerne draußen bei den Schafen, mich dann mehr oder weniger selber ausgebildet. Papa wollte Pommern haben, weil die robust sind, weil die von hier kommen aus der Gegend, Landschafe, das hat ihn gereizt und ich finde sie auch sehr schön. Ist halt keine Fleischrasse, sondern ein Landschaf. Mhm. So. Wächst langsamer,
Ja, und meistens haben sie dann auch nicht so feine Wolle. Also die müssen mit dem Klima natürlich auch zurechtkommen. Das ist ja hier ein rauwolliges, vormarsches Landschaf. Ja, und nicht ein Merino, das dann so feine Wolle hat. Ja.
Ein kräftiger Mann in schwarzer Gummischürze steht hinter einer massiven, niedrigen Holzbank.
Schafscher Karl-Heinz Rabe. Dieser Vogel. Seit 1981. Vier Schafe. Circa 13.000. Oh ja.
Zwei weitere Männer erledigen die Hilfsarbeiten. Fegen, sortieren die Wolle nach Farben in Säcke. Einer davon ist Josephines Bruder.
Okay, jetzt muss ich mal eins holen. Man muss es möglichst am Hinterbein nehmen. Da kriegt man die gut gefangen, weil sie einen dann nicht sehen, wenn man zugreift. Dann muss man die halt langsam rückwärts ziehen und dann kommen sie so widerwillig mit, meistens.
Wird das Schaf runtergelassen von der Bank und kommt ein neues.
Das Tier dreht sich in der Luft einmal um sich selbst, landet auf den Klauen, taumelt ein bisschen und rennt dann in den Pferch zu seiner Herde. Manche schauen sich um, blöken, suchen. Als müssten sie erst lernen, unter den geschorenen, dünnen Vierbeinern ihre wolligen Artgenossen wiederzuerkennen.
Die kennen mich ja auch. Kennen sich auch. Also, die können ja sich am Gesicht erkennen. Wollschuhe, alles Mögliche, was wir so im Laden haben, machen die da draus. Die meisten Schäfer verkaufen ja nicht im Hofladen die Wollprodukte wieder, sondern die wollen dann die Rohwolle einfach verkaufen und fertig. Und dann lohnt es sich meistens nicht.
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war Wolle noch die Hauptverdienstquelle der Schäfer gewesen. Das änderte sich, als massenhaft qualitativ hochwertige Merino-Wolle aus Australien auf den Weltmarkt kam. Viele Schäfer verloren ihre Existenzgrundlage.
Klaus Seebürger in seiner Schäferei am Elbdeich.
Und die Mutterschafe habe ich, wenn die so einigermaßen okay waren, alle behalten. Und dann sind es immer mehr geworden. Dann braucht man immer mehr Land. Ne? Wir sind im Herbst 90 über die Lauenburger Brücke gezogen und dann im Osten. Ja, das war sozusagen irgendwie schon eine gewisse Rettung für mich und die Schafe, dass das mit der Wende kam, weil im Westen waren solche Flächen nicht einfach zu kriegen. Ich bin sozusagen zu der nächsten Möglichkeit gezogen, die es für die Schafe gab. Dann haben wir die Weide auf einer Seite in einem ehemaligen Minenfeld.
Was aber macht der Schäfer mit den vielen Lämmern? Wenn schon die Wolle nichts bringt, kann er wenigstens die Lämmer vermarkten?
Das Osterlamm. Zart, jung, fleischig.
In einer Ecke des kleinen Stalls in Hullerbusch stehen etwa 20 rundliche Lämmer auf einem Strohpolster. Dass sie ihre Wolle behalten, bedeutet für sie nichts Gutes. Josephine fängt ein Lamm nach dem anderen und führt sie zu einem uralten Kleinbus, der als Viehtransporter dient. Sie betastet die Rücken der Tiere, stellt fest, dass unter der bauschigen Wolle nicht alle so wohlgenährt sind, wie sie aussehen.
Wenn man aus dem Rücken Kotelett schneidet und das ist eigentlich nur Knochen, dann ist die Gastronom das nicht schön.
Von den 60 Kilo Fleisch, die jeder Deutsche pro Jahr durchschnittlich verzehrt, sind nur 600 Gramm Lammfleisch. Davon wird über die Hälfte preisgünstig importiert, meist aus Neuseeland.
So eine Familie braucht auch, wir brauchen alle Anerkennung. Und das ist nicht wirklich anerkannt, nicht so richtig. Wir sind Exoten, ne? So, aber dann hört es auch schon auf. Die Kinder in der Schule, die fahren nie in Urlaub. Am Wochenende wird auch gearbeitet. Nach der Schule, meine Kinder, wenn sie bei mir gelebt haben, haben sie immer mitgearbeitet, immer mitgeholfen sozusagen. Ne, da wird man auch nicht irgendwie der Musterschüler jetzt. Und in anderen Schäferfamilien mindestens genauso, wenn nicht schlimmer. Und da muss man schon richtig fit sein. Um das alles so gut durchzuorganisieren. Wenn man jetzt Hirte in einem Hirtenvolk ist, ist es was anderes. Das ist irgendwie so eine Art, die man dann irgendwann entwickelt.
Seit die Schafe hauptsächlich wegen des Fleisches gehalten werden, ist es ein Ziel der Zucht, von einem Muttertier möglichst viel Nachwuchs zu bekommen. 2 oder sogar 3 Lämmer.
Bei einem Schaf ist die Geburt stehen geblieben. Beeindruckend beult sich der Bauch zu beiden Seiten.
Wenn wir es gleich mal holen. Ausholen.
Sie betten das Tier seitlich auf die Wiese. Einer hält den Kopf.
Was ist los? Ist gut.
Der andere cremt seinen Arm ein, steckt ihn bis über den Ellbogen in die Vagina des Schafs, tastet nach dem Kopf des Lamms.
Irgendwas stimmt da nicht. Auf jeden Fall 3 Beine. Ist gut.
Am hinteren Rand der Weide wächst ein Wäldchen. Dort fällt die Böschung steil ab zur Trasse der ICE-Strecke Berlin-Hamburg. Im Halbkreis um die liegende Mutter rücken die anderen Schafe mit ihren Lämmern immer näher heran.
Komm, ist fit. Komm, atmen.
Ein feuchtes, schwarzes Lamm nach dem anderen legt der Schäfer der keuchenden Schafsmutter vor die Schnauze, damit sie es ablecken kann.
Ist Luft.
Dann steht er auf, wischt sich die blutigen, mit Fruchtwasser verschmierten Hände an der Hose ab.
Gewöhnt man sich dran.
Ja, hier ist man irgendwie alles vom Lebensmittelversorger für die Tiere bis zum Arzt und Hebamme. Muss man eigentlich für die Tiere alles können. So.
Da muss man schon gucken, hat die Mutter Milch, trinkt es und so. Sonst muckeln die rum und dann hat sich ja das ganze Jahr nicht gelohnt. Es soll ja auch was werden mit den Lämmern.
In Hollerbusch bei Josephine Hermühlen geht die Lammzeit zu Ende. Nur noch wenige Lämmer stehen mit ihren Müttern im Stall. Zur Prägephase.
Die sind dann durcheinander die ersten 2 Tage. Dann wissen sie nicht, oh, ist es jetzt mein Lamm oder Lamm noch eine, vielleicht ist es ja meins und das riecht hier und überall nach Lamm. Und dann sind die erstmal konfus. Müssen die auch erstmal gucken. Wenn es gerade bei Mehrlingsgeburten, wenn die dicht aneinander auch draußen Zwillinge oder gar Drillinge kriegen und sich das dann vermischt, dann weiß ich erstmal nicht, wer jetzt zu wem gehört und die wissen es unter Umständen auch nicht. Und irgendwann fällt es ihnen dann oft wieder ein.
Nach 2 Tagen etwa kennen sich Schafe und Lämmer. Die Stalltüren öffnen sich hinaus auf die Weide, zur großen Herde.
Ja, normalerweise laufen die ja alle einfach hinterher hinter mir. Bloß jetzt die ganzen kleinen Lämmer wissen das natürlich noch nicht. Mit denen ist Ziehen immer ein bisschen anstrengender. Die muss man immer antreiben und ja, die müssen erstmal lernen, der Herde richtig zu folgen und so. Jetzt fehlt immer noch eins.
Lämmer laufen in alle Richtungen, Mütter suchen nach dem Nachwuchs. Ein großes Durcheinander.
Lancelot! Lancelot! Komm her! Komm zu mir! Komm her!
Den habe ich mit 1,5 bekommen und er hatte sehr Angst vor Schafen und Stöcken und allem. Na, er muss mir die Schafe zutreiben können. Möglichst auch, wenn ich sie nicht sehe. Im Dunkeln oder wenn sie hinter irgendeinem Hügel sind oder so. Es ist immer ganz nett, wenn er die schon mal findet. Dann beim Ziehen natürlich. Mutig sein und vorne laufen. Ganze Herde hinter sich.
Da war es wieder. Das magische Wort ziehen, das ich bei meinen Besuchen in der Schäferwelt so oft gehört habe. Umherziehen, wandern, unterwegs sein. Stumm und satt zieht Knut Kutznicks Herde hinter dem Schäfer her. Der nasse Feldweg vor Altlandsberg liegt im Dämmerlicht. Es ist Abend. Das Ziel fast erreicht.
Wenn ich jetzt nach Hause komme, ist es so, dass ich von vom Bittsteller zum Herrn werde, weil da ist meins.
Feature von Christiane Seiler. Es sprachen Winnie Böwe, Katja Sieder und Karim Scherif. Im O-Ton hörten sie Josephine Hermühlen, Knut Kutznick, Klaus Seebürger, Karl-Heinz Rabe, Jan Rumprecht und weitere Schafzüchter, Hirten und Helfer. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 395. In einer anderthalbstündigen Sonntagssendung des Deutschlandfunks unterhält sich ein Redakteur mit einem Gast und dazu hört man Musik, die der Gast für diese Sendung ausgesucht hat. Für viele Radiohörer beginnt sonntags um 13:30 mit diesen 90 Minuten der Sonntagnachmittag. Am 17. August 1997 war da eine Karikaturistin zu Gast, am 29. März 2009 ein Bibliothekar, am 11. März 2012 ein Schriftsteller und am 17. Februar 2013 eine Japanologin, Frau Kirschnereit. Der Redakteur, mit dem sie sich in Berlin unterhalten hat, war Herr Scholl. Sie ist seit 1991 an der Freien Universität Berlin Professorin für japanische Sprache und Literatur und hat von 1996 bis 2004 das Deutsche Institut für Japanstudien in Tokio geleitet. Sie ist 1948 geboren. Als sie 1967 anfing zu studieren, galt Japan trotz der Olympischen Spiele von 1964 bei jungen Europäern immer noch als exotisches, kunstsinniges Land. Und dahin habe sie sich hingezogen gefühlt. Erst in den 70er Jahren habe dann Japans Aufstieg zu einer Wirtschafts- und Finanzmacht begonnen, die man auch international als überragend empfand. Das sei ein gewaltiger Aufstieg gewesen, der dazu geführt habe, dass Japan dann als Konkurrent wahrgenommen wurde. Aber dass sie sich zu Japan hingezogen fühlt, daran hat sich nichts geändert. Und wenn sie in Japan gewesen ist und wieder nach Berlin zurückkommt, sei das für sie eine Art Kulturschock. In Japan nehme man viel mehr Rücksicht aufeinander. Das hänge mit der Sozialisation zusammen, also damit, wie man die jungen Japaner auf das Zusammenleben mit vielen vorbereitet. Es gebe natürlich auch unhöfliche Japaner und sie habe in Japan auch mal große Unhöflichkeit erlebt, aber je nach der Situation seien Japaner doch höflicher als Europäer. In Japan hat sie im Studienjahr 1985-86 an einer staatlichen Universität Vorlesungen über japanische Literatursoziologie auf Japanisch gehalten. Da hatte sie zu mehr als 80% männliche Studenten und ein paar von ihnen sind mit einem Tonbandgerät zur Vorlesung gekommen und haben ihre Vorlesung auf Tonband aufgenommen. Sie vermutet, dass sie ihre Tonbandaufnahme dann anderen vorgespielt haben, damit sie mal eine Deutsche Japanisch sprechen hören, die viel von japanischer Literatur versteht. In Deutschland hat sie japanische Literatur übersetzt und 34 literarische Werke japanischer Autoren in einem deutschen Verlag in deutscher Übersetzung herausgegeben. Gute Übersetzer zu finden war sehr schwierig, weil es schwer ist, in einer europäischen Sprache eine ähnliche Wirkung zu erreichen, wie sie das Original hat. Da müsse man zum Teil mit ganz anderen sprachlichen Mitteln arbeiten als der japanische Autor. Außerdem müsse der Übersetzer vieles ergänzen, was im japanischen Original nicht steht. Ihrer Meinung nach ist in Japan die Sprache nur ein sehr begrenztes Mittel der Kommunikation. Viele Japaner seien davon überzeugt, dass man das Entscheidende doch nicht sagen kann. Da weist Ihr Gesprächspartner, Herr Scholl, die Hörer darauf hin, dass 2009 der erste Band Ihres dreibändigen japanisch-deutschen Wörterbuchs erschienen ist. Sie sagt, dass das überhaupt das erste Großwörterbuch der japanischen Sprache für Deutsche ist. Für deutsch-japanische Wörterbücher seien natürlich Japaner zuständig, aber mit den japanisch-deutschen Wörterbüchern von Japanern hätten deutschsprachige Schwierigkeiten. Es sei natürlich so, dass man Fremdsprachen für sich selber erschließt. Deshalb erschließe man das Deutsche als Japaner zum Japanischen hin. Für deutsche Muttersprachler müsse man aber das Japanische vom Deutschen her erschließen. Für das Japanische seien Wort-für-Wort-Entsprechungen in Wörterbüchern wenig sinnvoll. Man brauche den Kontext, um erkennen zu können, wie ein einzelnes japanisches Wort im Zusammenhang funktioniert. Dafür braucht man viel Platz. Deshalb spricht man von einem Großwörterbuch. Der erste Band hat schon 2544 Seiten und zwei weitere Bände sollen noch erscheinen. Wenn alles gut geht, wird der dritte Band 2019 oder 2020 erscheinen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 395. Danke.